Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Diese Mutationen sind ein sehr neuartiges Phänomen, sehr komplex. Und ich gebe zu, dass wir immer noch nicht alles verstehen.
Sie ist deine Mutter, Emil.
Wie war das für dich, als Mama anfing, sich zu verändern?
Wir werden sie finden. Glaub mir.
Heute ist unsere Sendung auch so etwas wie eine Nachlese von Cannes, denn zwei Filme aus dem offiziellen Programm aus dem Vorjahr sind jetzt bei uns im Kino zu sehen. Zwei sehr interessante Produktionen. Zum einen ist es Animalia, haben wir gerade ein Stückchen daraus gehört, die Geschichte merkwürdiger Mutationen. Zum anderen ist es das Comeback einer großen Dame der französischen Literatur und des französischen Kinos. 10 Jahre lang wegen Krankheit hat sie nicht mehr gearbeitet. Jetzt ist sie wieder da. Im letzten Sommer die Geschichte einer unerhörten Liebe. Ich hatte die große Ehre, mit ihr zu sprechen. Das Gespräch wird man hören im Verlauf dieser Sendung. Und ich hatte ebenfalls die große Freude, mich mal wieder zu treffen mit Hasan Akkush, einer der interessantesten Schauspieler in Deutschland, spielt eine sehr bewegende Rolle in dem großen Melodram 15 Jahre von Chris Kraus. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Menschen verwandeln sich in Tiere, ihnen wachsen Krallen und Fell. Andere bekommen Schuppen und Kiemen, wieder anderen wachsen Federn aus den Armen, der Mund wird zum Schnabel. In dem französischen Science-Fiction-Film Animalia wird die Bevölkerung massenweise von der Mutation erfasst. Bei dem Versuch, die Tiermenschen unter Kontrolle zu bekommen, scheitern dann die Behörden. Über diesen Film von dem 43-jährigen Regisseur Thomas Caillet kann ich jetzt mit Katja Nicodemus reden. Hallo, hallo.
Hallo, Knut.
Katja, wir kennen ja die Filme von Luc Besson, um mal jetzt einen Vergleich anzustellen, das 5. Element oder Valerian. Aber eigentlich ist der Science-Fiction-Film ja kein so ganz typisches Genre für das französische Kino. Was sind das hier für Bilder? Wie arbeitet dieser Film sich an dem Genre ab?
Also der Film hat eine absolut realistische Ästhetik. Das ist vielleicht erstmal das Überraschende. Also es gibt eben keine Stilisierung wie bei Luc Besson und auch keine futuristischen Überhöhungen. Die Welt sieht wirklich aus wie unsere. Im Zentrum steht ja auch eine Familie, die von diesen Mutationen betroffen ist. Und diese Tier-Mensch-Mutation, die zeigt der Film wirklich fast ohne Computereffekte. Also allein über die Maske und das Kostümbild. Und insofern hat der Film da was, sympathisch-haptisches, analoges, fast altmodisches.
Und wie geht die Gesellschaft, das ist ja dann auch wahrscheinlich die Kerngeschichte, die da erzählt wird, um? Wie geht der Staat damit um, dass plötzlich in ihm Tiermenschen leben?
Ja, das Schlimme ist erstmal so, wie sollen die einzelnen Menschen damit umgehen? Weil, wie gesagt, es geht um eine Familie und der halbwüchsige Held, der wird eben dann erstmal feststellen, dass er ebenfalls dabei ist zu mutieren, wie schon seine Mutter. Also er entdeckt dann Raubtierkrallen unter seinen Nägeln, seine Rückenwirbel, die wölben sich so ganz unheimlich unter der Haut hervor. Und diese Mutation, die befällt eben Männer und Frauen gleichermaßen. Und die sogenannten Erkrankten, die werden dann eben von der Gesellschaft als Kreaturen oder auch als Bestien, kann man sagen, bezeichnet und gebrandmarkt sozusagen und in abgeriegelten Zentren, in Lagern untergebracht, weil man eben ihre animalische Aggressivität, ihre Instinkte fürchtet. Und ein Transportwagen in eines dieser Lager verunglückt und einigen Mutanten gelingt die Flucht in ein großes Waldgebiet im Süden Frankreichs. Das ist wirklich toll erzählt. Und darunter ist eben diese Familienmutter und der Ehemann, gespielt von Romain Duris und sein Sohn, die machen sich auf die Suche nach ihr und sie merken sehr schnell, dass sie mit ihrem Verständnis für diese Tiermenschen ziemlich alleine sind. Also dass der Staat und die Mehrzahl der Bürger, für die handelt es sich um pure Monster, eben halb Mensch, du hast schon gesagt, halb Vogel, halb Oktopus, halb Reptil. Und diese Zwischenstadien sind auch auf den ersten Blick ziemlich unheimlich in dem Film.
Katja, wie fügen sich denn die großen Stars, du hast ja einen schon genannt, nämlich Romain Duris, in diesen Film ein? Dabei ist ja auch noch Adèle Exarchopoulos, die wir bestens kennen aus Blau ist eine warme Farbe oder Passages.
Das Beeindruckende ist, dass auch das Spiel von diesen Darstellern absolut naturalistisch ist. Also es gibt da eigentlich gar keine Stars, sondern der Vater, eben gespielt von Romain Duris, und sein Sohn, gespielt von dem jungen Paul Kircher, die sind eben in einen ganz normalen Generationenkonflikt verwickelt. Also die streiten sich über, du isst zu viel Chips, hör mir doch endlich mal zu, nimm mal die Kopfhörer ab und so weiter. Und du hast sie schon erwähnt, der französische Star Adèle Exarchopoulos, die spielt hier eine Polizistin auf ganz zupackende Weise, so als hätte sie wirklich nie was anderes getan.
Katja, dein letztes Wort noch zur Idee, zur Vision. Denn es ist ja nach allem, was wir jetzt gehört haben, schon noch eine klassische Dystopie.
Es ist einerseits auf jeden Fall eine Dystopie, weil diese Abgrenzungsmechanismen und Ausgrenzungsmechanismen, die in Animalia stattfinden, die sind natürlich wirklich sehr brutal. Also die Angst vor dem anderen wird ja fast zu einer Massenpsychose. Und wie gesagt, die Mensch-Tier-Mutanten, die werden in Lager und Camps gesperrt. Das weckt natürlich unheimliche, fatale Assoziationen. Und auf diesen Mauern stehen eben auch gesprähte Parolen wie, hier sollen keine Bestien untergebracht werden. Also Protestparolen, wie sie eben auch, muss man leider sagen, auf Unterkünften von Geflüchteten stehen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch trotzdem ein, kann man sagen, fast verstecktes utopisches Potenzial, nämlich im mitfühlenden Kamerablick auf diese Mutantenwesen. Denn in diesem riesigen Wald, da lebt zum Beispiel auch ein Vogelmensch, der fliegen lernen will. Der ist noch nicht so weit mit seiner Mutation und er hat dann viele Bruchlandungen. Es hat dann auch so einen Slapstick-Effekt. Und ja, und man hat dann das Gefühl in diesem Film, vielleicht tragen die Mutanten auch für uns was aus, was uns verloren gegangen ist. Mit ihrer Physis tragen sie es aus. Oder ja, es wird vielleicht sogar zu so einer Science-Fiction-haften Gegenkultur. Da ist der Film sehr offen.
Katja, ganz herzlichen Dank dir. Wir sprachen über Animalia, wie wir gehört haben. Ein sehr interessanter, eigenwilliger Beitrag zum Science-Fiction-Genre aus Frankreich. Wir haben gleich einen weiteren Science-Fiction-Film. Da geht es um ganz neue Formen der Fortpflanzung. Also wie werden wir unsere Babys bekommen in vielleicht gar nicht mehr allzu ferner Zukunft. Baby to go ist dann der nächste Science-Fiction-Film hier in 12 Uhr mittags. Danke, Katja. Tschüss.
Gerne, Knut.
Gerade haben wir einen Science-Fiction-Film vorgestellt aus Frankreich. Da ging es um Mutationen. Menschen verwandeln sich in Tiere. Jetzt beim zweiten Beispiel aus Großbritannien, beim Film Baby to Go, sagt der Titel eigentlich schon alles. Es ist eine besondere Form, vielleicht gar nicht mehr so lange hin, der Fortpflanzung. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Anna Wollner.
Hallo, lieber Knut.
Vielleicht erklärst du erstmal die Methode, weil das ist wirklich der Kern dieser Geschichte. Wie werden die Babys hergestellt?
Ja, es ist beängstigend auf mehreren Ebenen. Es ist beängstigend, weil es halt wirklich absurd ist, aber es ist auch beängstigend nah. Es fühlt sich also gar nicht mehr so weit weg, denn die Schwangerschaft an sich, was ja eigentlich der erste Prozess für die Annäherung zwischen Mutter und Kind und auch Vater und Kind oder Eltern und Kind ist, wird hier tatsächlich ausgelagert.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit sind Frauen nicht mehr die Opfer der Biologie.
Richtig.
Was soll so attraktiv sein an ständiger Übelkeit und 20 Kilo Übergewicht? An Schwangerschaftsstreifen? Tja. Geschwollenen Knöcheln? Krampfadern? Der Fortschritt hat das alles überflüssig gemacht.
Das ist einfach die Lösung.
Soll das ein Scherz sein? Es ist die Lösung aller Lösungen.
Die Lösung aller Lösungen.
Ja, das ist jetzt die große Frage. Ist das tatsächlich ein Rückschritt? Ist es ein Fortschritt? Es ist tatsächlich in erster Linie erstmal so ein bisschen absurd, weil dieser Fötus heranreift in einem Ei, in einem Raum voller Eier, dem Womb Room, so heißt es auf Englisch, oder auch dem Pottraum. Und da Embryonen neben Embryonen stehen, die Eltern das Ganze über App kontrollieren können. Die können Musik vorspielen. Sie können besondere Nahrung ihren Embryonen zukommen lassen. Sie können zu einem bestimmten Zeitpunkt der Schwangerschaft dieses Ei, was wirklich so bestimmt 30, 40 Zentimeter groß ist, mit nach Hause nehmen. Man kann extra Tragetaschen dafür kaufen, kann sie vorne tragen, hinten nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer, allerdings wirklich nur für 2 Wochen, damit die emotionale Bindung nicht zu nahe wird. Und das Ganze ist wirklich eine Wirtschaft, denn man bezahlt für das alles natürlich richtig viel Geld.
Mhm. Anna, jetzt haben wir ein Paar im Kern jetzt hier, die sehen wir beide und die entwickeln sich ganz unterschiedlich dann. Also Mann und Frau gehen ja mit diesem Riesenei anders um. Was man übrigens auch durchsichtig machen kann. Ne? Aber ja, in einer bestimmten Zeit kann man so rauffassen. Das fand ich ganz hübsch übrigens. Und dann wird das so durchsichtig, dann sieht man in den Fötus schon, hat schon eine doch sehr innige Beziehung zu diesem heranwachsenden Wesen.
Ja, diese beiden, das finde ich das Interessante in dieser Grundkonstellation, ist nämlich der Konflikt zwischen den beiden. Sie ist in einem großen Technologieunternehmen, die das auch alles bezahlen, weil natürlich auch eine Frau in einer Schwangerschaft anfälliger ist, ausfallen kann, Arbeitskraft, die wegfällt. Und wenn das ausgelagert ist, kann die Frau bis zum Liefertermin, denn so heißt die Geburt hier tatsächlich, durcharbeiten. Und er ist so ein bisschen rückwärtsgewandter in dieser nahen Zukunft. Der ist nämlich Botaniker, er ist Professor und er ist der Einzige in diesem Setting, der wirklich noch direkten Kontakt zur Natur hat. Und der findet das natürlich alles so ein bisschen merkwürdig, muss sich erst mit diesem Gedanken anfreunden, dass dieses Kind, was auch noch nicht mal zwangsläufig von ihm sein muss, sie entscheiden sich nur dafür, man kann auch das Geschlecht direkt auswählen, dass er sich damit noch anfreunden muss, dass sein Kind nun wirklich auf diese Art und Weise heranreift. Und er ist dann dann aber derjenige, der die Beziehung zum Kind aufbaut und die Mutter tatsächlich durch dieses ganze Abstrakte, durch diesen abstrakten Prozess sich immer weiter davon entfernt, bis beide eben merken, dass ein natürlicher Weg vielleicht doch ganz gut ist und haben sie dieses Ei aber schon. Und da, finde ich, gibt es so einen Bruch im Film, weil dann dieses Naturding gegen dieses Technologieding steht.
Das ist der Grundkonflikt und das wird auch schön gespielt, ist schön ausgestattet, auch nicht überbordend futuristisch, sondern du sagst ja, es könnte nahe Zukunft sein. Trotzdem fand ich dann den Grundkonflikt irgendwie nicht tief genug. Also mir war es dann irgendwie doch zu konfliktfrei. Ich habe das gern gesehen, ich habe die beide verstanden in den unterschiedlichen Haltungen, aber so richtige Reibungen oder einen tieferen Konflikt gab es für mich dann doch nicht.
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass die Regisseurin Sophie Barth, eine Franco-Amerikanerin, relativ lange braucht, um dieses Setting erstmal aufzubauen. Mhm. Wir lernen ja relativ lange am Anfang erstmal, was das für eine Welt ist. Also auch wie der Mensch sich von der Natur entfernt hat. Der eigene einzige Kontakt des normalen Großstädters zur Natur ist noch die Pflanzenwand im Coffeeshop, die ein bisschen Sauerstoff spendet. Und dann hat das Paar ja irgendwann eigentlich keinen Konflikt mehr, sondern dieser Konflikt kippt in die Richtung, dass es diese Reibungspunkte sind, dieser durchorganisierte Reifungsprozess des Embryos versus den eigentlichen Elterninstinkt, den die beiden haben, die übrigens beide, finde ich, großartig gespielt werden von Emily Clarke und Chiwetel Ejiofor, also wirklich ein Cast, bei dem ich total mitgehe. Ja. Und als Gesellschaftssatire, als es eigentlich angedacht ist, habe ich das eigentlich auch gar nicht so gesehen. Natürlich kriegen wir den Spiegel vorgehalten, dass wir in unserem Leben einfach zu viel von der Technik abhängig sind. Das Ganze sieht ja auch noch aus, als sei es in einem Apple Store designt worden. Also auch alles ist so schön abgerundet, es gibt keine Ecken und nichts. Aber ich habe das am Ende trotzdem, weil das diese sehr nahe Dystopie ist, sehr, sehr gerne gesehen. Also gerne in Anführungsstrichen, weil ich es tatsächlich ein bisschen beängstigend fand.
Diese Nähe, diese zeitliche Nähe, diese Zukunft, die auf uns zukommt und vielleicht sogar schon sehr bald da ist, vereint beide Filme, die wir gesprochen haben. Also einmal Animalia und jetzt der zweite Film, der uns vorgestellt wurde von Anna Wollner, Baby to Go. Ich danke dir.
Sehr, sehr gerne.
Mann, bist du groß geworden.
Ich geh Kippen holen, kommst du mit?
Hältst du mich manchmal für einen alten Sack?
Niemals.
Theo dagegen, er hält mich für einen alten Sack.
Im letzten Sommer, das ist der neue Film von Katrin Brian. Nach langer Arbeitspause hat sie sich mit diesem Remake eines dänischen Films zurückgemeldet im Wettbewerb von Cannes. Ein hervorragend gespieltes Kammerspiel, eine Geschichte über eine unmögliche Liebe zwischen einer sehr viel älteren Frau und einem sehr jungen Mann, der zugleich auch eine Art Schutzbefohlener ist. Also auch ein Film, der erzählt von einer Form von Machtausübung. Faszinierendes Werk, jetzt bei uns im Kino zu sehen und gleich hier im Gespräch zu erleben, Katrin Brian.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Sie ist eine der wichtigsten französischen Filmemacherinnen und Autorinnen. Ihre Filme haben gerade in den 90er Jahren oft auch für sehr große Skandale gesorgt, für viele Diskussionen. Sie hat in ihren Filmen immer wieder vermessen, was ist Leidenschaft im Menschen, was ist seine Sexualität. Oft waren es Romane, ihre eigenen Romane, die dann auch Filme wurden. Und ich denke an so eine Filme wie Das Mädchen oder Romans 1 und 2. Nach einer langen Pause hat sie sich zurückgemeldet. Nach 10 Jahren im Wettbewerb von Cannes war ihr neuer eindrucksvoller Film zu sehen im letzten Sommer, der jetzt in Deutschland auch im Kino zu sehen ist. Und ich freue mich sehr, dass wir über diesen Film reden können. Erstmal schön, Sie zu sehen. Bonjour, Madame Katrin Brian. Hi, good to see you. Bonjour.
Bonjour.
Und diesmal ist es eben ganz ungewöhnlich. Hat mich auch überrascht, gebe ich erstmal zu, einen Film, den der eine oder andere vielleicht auch kennt, nämlich ein Remake haben sie gemacht. Die Königin, ein dänischer Film mit Trine Dürholm, auch eine großartige Schauspielerin. Also keine eigene Vorlage, kein Roman, keine Erzählung von ihnen selbst, sondern ein Film, den es schon gibt, aus ihrer Sicht erzählt. Warum?
Oui, je n'ai pas l'argent de racheter moi le scénario 150 000 euros quand même.
Sie selbst hatte nicht das Geld, die Remake-Rechte für 150.000 Euro zu kaufen.
C'est Saïd Ben Saïd, producteur français absolument très important.
Saïd Ben Saïd, ein wirklich bedeutender französischer Produzent, das hat ihm die Drehbuchrechte gekauft und hat ihm eine Mail geschrieben und hat gesagt, ich habe jetzt hier die Rechte an diesem dänischen Film. Ich will, dass du diesen dänischen Film nochmal anders machst und zwar auch besser. Also so hat er es auf jeden Fall gesagt. Besser will jetzt an sich nichts sagen, aber wichtig war eben, ich wollte diesem Film schon noch etwas hinzufügen. Und natürlich ist das Element der Lüge in diesem Film, so wie es in diesem dänischen Film gezeigt wird, sehr, sehr gut dargestellt. Aber dieser dänische Film ist schon sehr, sehr hart, auch wenn es um die Sexszenen geht. Und sowas hat sie schon gemacht. Sie hat schon Filme mit harten Sexszenen gedreht. Und wenn man eine Künstlerin ist, will man sich nicht wiederholen. Also war für sie das Thema des Films nicht Sex, sondern das Thema sind Gefühle, sind Emotionen, die viel wichtiger sind als der Sex. Und dann war ja eben auch wichtig, dass die Frau nicht so eine Art Raubtierjägerin ist. Und dass der junge Mann sehr verliebt in sie ist. Und die Lüge, die blieb, die war ja auch sehr gut schon im original dänischen Drehbuch, was ja sehr, sehr clever ist, wenn zum Beispiel dieser Schlüsselanhänger eine gewisse Rolle spielt. Also da gab es ja genug Dinge, die wirklich gut waren. Und warum, wenn sie selbst keine besseren Ideen hat, soll sie nicht eine gute Idee aufgreifen, um daraus dann wieder etwas Eigenes zu schaffen?
Den Film, die Geschichte, die wir sehen, ist ja ganz einfach und schnell erzählt. Also eine Anwältin, auch gerade für Missbrauchsopfer, verliebt sich in ihren Stiefsohn, wenn man so will. Das ist also der Sohn ihres Mannes. Er ist 17, sie ist um die 50 Jahre alt. Und Katrin Briard, wir sehen solche Geschichten, also Liebe zwischen den Geschlechtern unter sehr unterschiedlichen Generationen. Also Liebe zwischen sehr unterschiedlichen Generationen, ja sehr oft, gerade im französischen Kino. Aber es ist meist der sehr viel ältere Mann und die sehr viel jüngere Frau. Warum empfinden Menschen eine solche Geschichte immer noch als skandalös? Warum ist diese Beziehung zwischen einer sehr viel älteren Frau und einem sehr viel jüngeren Mann immer noch etwas so Ungewöhnliches, geradezu Skandalöses im Kino?
Maintenant, on voit quand même de plus en plus que les femmes d'un certain âge.
Heute ist es ja schon auch so, dass Frauen, die ein gewisses Alter haben, auch jüngere Männer anziehen. Auch vielleicht Männer, die reicher sind als sie, weil es mittlerweile auch sehr viel Frauen in Machtpositionen gibt. Und Macht hat immer eine Form von Verführung. Und das verführt auch junge Menschen. Und sie erzählt ein bisschen aus ihrem eigenen Leben. Ihr erster Ehemann war genauso alt wie sie. Ihr zweiter Ehemann war auch noch genauso alt wie sie. Ihr dritter Ehemann war 12 Jahre jünger. Und ihr zweiter Ehemann hatte sie verlassen, weil er sie zu alt fand. Und als sie dann einen 12 Jahre jüngeren Mann hatte, der übrigens auch noch der beste Freund seines kleinen Bruders war, da war er plötzlich total sauer, dass sie einen jüngeren hatte. Und es war trotzdem eine große Liebesgeschichte mit dem dritten Mann. Sie haben auch gemeinsam ein Kind, also das war nicht nur einfach so was nebenbei, aber so ist das nun mal im Leben. Und man hat viel zu lange versucht, Frauen abzustempeln, sie in die Küche zu stellen und schnell zu sagen, Frauen sind alt. Es ist einfach so, wenn man dir sagt, du bist alt, dann fühlst du dich alt. Aber hier in dem Film ist es ja so, dass dieser junge Mann, der so verliebt ist, durch diesen verliebten Blick fühlt sich die Frau auch wieder jünger. Und dieser Altersunterschied zwischen den beiden verschwindet fast in gewisser Weise durch diesen verliebten Blick. Und früher war es einfach so, dass Männer, die Macht hatten, irgendwann einfach gesagt haben zu den gleichaltrigen Ehefrauen, du bist mir zu alt, ich nehme mir jetzt eine jüngere. Und heute ist es halt so, dass Frauen das auch machen. Und sie hat kein Problem damit. Wichtig ist ja immer der Blick, dieser verliebte Blick, den man auf die anderen Personen wirft. Und sie hat immer diejenigen Männer verlassen, die sie als alt und hässlich abgetan haben.
Jetzt haben wir ja schon gehört von Ihnen, also der junge Mann, der in dieses Haus kommt, nicht? Er zieht da zu seinem Vater. Dieser junge Mann liebt sie. Das ist ein verliebter Blick, wie Sie zu Recht sagen. Wie ist es denn bei ihr eigentlich? Also ist es auch eine Form von Liebe? Ist es auch eine Form von Machtausübung? Denn da besteht ja eine Abhängigkeit auch, wenn der junge Mann in der Wohnung wohnt. Wie würden Sie die Gefühle von Anne beschreiben?
Elle croit qu'elle maîtrise, mais en fait, elle est, l'amour est toujours réciproque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Sie bildet sich ein, sie hätte alles unter Kontrolle. Und davon ist sie felsenfest überzeugt. Und sie denkt auch, sie kann diese Beziehung zu jedem Zeitpunkt abbrechen. Aber das Leben ist eben doch viel komplexer und sehr viel komplizierter. Also diese Lüge, wo sie auch sehr grausam ist, da opfert sie ihn in gewisser Weise. Das ist ähnlich wie in Sophie's Choice. Heißt das aber, dass sie ihn deswegen weniger liebt? Nein, nicht unbedingt. Sie opfert ihn, weil sie ihre Familie retten will. Sie will ihre beiden kleinen adoptierten Mädchen retten, die Beziehung zu ihrem Ehemann retten. Und bei Liebesgeschichten, ja, sie ist schon älter, sie hat schon gewisse Erfahrungen, sie weiß auch, wie man da wieder herauskommt. Bei einem 17-Jährigen ist das was anderes. Ein 17-Jähriger kann an seinem ersten Liebeskummer zugrunde gehen, das weiß man nicht.
Mourir de son premier chagrin d'amour. On sait pas qu'on va s'en relever.
Und gleich reden wir weiter über den neuen Film von Katrin Briard im letzten Sommer.
Im letzten Sommer jetzt im Kino zu sehen. Ich habe mich mit Catherine Breillat getroffen und über diesen Film mit ihr gesprochen. Und hier der zweite Teil des Gesprächs.
Das eine ist die Liebesgeschichte, das andere ist eben der Augenblick, wenn es öffentlich werden kann und sie verteidigt ihren Status. Sie verteidigt ihre Familie, wie Sie sagen, aber ich finde, sie verteidigt auch ihren bürgerlichen Status. Und das ist für mich das eigentlich Spannende, zu sehen, wie hier auch eine bürgerliche Fassade mit allen Kräften verteidigt werden soll. Also für mich ist es auch ein Film, vielleicht sogar im Sinne von Chabrol, wir haben früher solche Filme gemacht, über die Montage von bürgerlicher Anständigkeit.
Ou Buñuel, le charme discret de la bourgeoisie.
Oder bei Buñuel in der diskrete Charme der Bourgeoisie.
Non, moi, je suis pas du tout social.
Also das Soziale interessiert sie eigentlich nicht. Sie interessiert sich dafür, ein bisschen auseinanderzunehmen, das menschliche Verhalten auseinanderzunehmen. Und das hängt immer wieder ganz viel mit Gefühlen zusammen. Und Menschen, die sich sehr gut ausdrücken können, da landen wir dann wieder bei der Bourgeoisie. Also die Bourgeoisie ist für sie dadurch interessant, weil sie einen Zugang zur Sprache hat, einen Zugang zur Kunst hat. Das ist das, was sie interessiert. Sonst würde sie sich für die Bourgeoisie nicht interessieren. Aber weil die eben diesen Zugang haben, wird es dann auch wieder interessant, diese menschlichen Gefühle auseinanderzunehmen. Also die Bourgeoisie ist für sie dadurch interessant, weil sie einen Zugang zur Sprache hat, einen Zugang zur Kunst hat. Das ist das, was sie interessiert. Sonst würde sie sich für die Bourgeoisie nicht interessieren. Aber weil die eben diesen Zugang haben, wird es dann auch wieder interessant, diese menschlichen Gefühle auseinanderzunehmen.
Jetzt müssen wir unbedingt mal die Hauptdarstellerin rühmen, die wir kennen aus Close. Da war sie eine wunderbare Mutter. Jetzt spielt sie eine völlig andere Rolle. Also ich habe sie kaum wiedererkannt, muss ich auch sagen. Was natürlich ein Ausdruck ist von einer großen Schauspielkunst, nämlich Léa Drucker, die diese Frau in allen Facetten spielt. Und es ist nicht einfach nur, Sie haben vorhin gesagt, keine Jägerin. Sie ist auch manchmal eine Löwin, weil sie ja verteidigt. Sie ist eine leidenschaftlich Liebende. Also ich war sehr beeindruckt davon und wüsste auch gern, wie sie gearbeitet haben mit den Darstellern, auch mit dem jungen Darsteller Samuel Kircher und der Sohn von Irene Jacob, seine erste große Rolle. Also wie haben Sie mit diesen beiden gearbeitet, um diese enorme Spannung und auch diese Intimität hinzubekommen auf engstem Raum? Es ist ja auch ein bürgerliches Kammerspiel, wenn man so will.
Léa, c'est presque scène par scène.
Mit Léa habe ich sozusagen von Szene zu Szene gearbeitet. Also diese Szene der Lüge, wo sie so grausam ist. Sie hat erstmal versucht, die so zu spielen, dass sie alles gegeben hat. Ich habe gesagt, nein, das funktioniert so nicht. Du musst das spielen wie Kim Novak, weil wenn du grausam, nur grausam spielst, dann klappt das nicht. Das ist wie so eine Verdopplung. Du musst irgendwie stoisch sein und du musst für diesen Mann eben rätselhaft bleiben. Das ist wichtig und nicht eindeutig. Und natürlich ist in dir irgendwas zerbrochen, aber das kannst du nicht zeigen, sondern das geht nur über so eine Art von stoisch. Und dann ist es eine Szene, wo du aufstehst, aber im Kino verlangsamt man die Bewegung. Das heißt, du kannst nur sehr, sehr langsam aufstehen, obwohl du eben niedergeschmettert bist in gewisser Weise. Und dann haben wir es auf verschiedenste Art und Weisen 4 Tage lang gedreht. Manchmal sehr eisig, manchmal sehr brutal, dann realistisch, dann schon fast hyperrealistisch oder fast wie im deutschen Expressionismus der Stummfilmzeit, den ich sehr liebe. Also wir haben versucht, verschiedenste Art und Weisen diese Szene zu drehen.
C'est comme une symphonie, il y a plusieurs mouvements.
Sie versucht ja dann so einen Film auch wie so eine Symphonie zu machen. Sie ist dann irgendwie auch so eine Dirigentin. Und sie sagt doch immer zu den Schauspielern, wenn ihr eure Dialoge sprecht, wenn ihr da antwortet, macht es nicht so, dass es langweilig ist. Weil das kann sehr schnell auch langweilig sein. Also ja, man kann etwas so spielen, wie es geschrieben ist, aber man kann auch versuchen, noch so eine andere Wahrheit zu finden. Man kann etwas spielen, indem man sich selbst belügt. Man kann auch absichtlich sofort lügen. Also es sind immer ganz viele Dinge. Und sie versucht, eine Art von Subtilität zu erreichen, die einfach dem Leben ähnelt. Das ist, was sie in ihrer Schauspielführung auch versucht. Dass man mit verschiedenen Facetten etwas versucht anzugehen. Bei Léa Drucker war es wirklich so, ja, die hat ihr unglaublich vertraut. Und dieses Vertrauen war sehr, sehr wichtig. Sie hat ihr dann auch irgendwann gesagt, naja, du bist wie in Pauline am Strand von Eric Rohmer, du bist 15 Jahre alt. Und bei Samuel war es so, dem jungen Darsteller, dass er sich der Kamera komplett hingegeben hat. Sowas hat sie noch nie gesehen. Es gibt so eine 3,5 Minuten lange Nahaufnahme von seinem Gesicht im Gras, wo er sich fast verschlingen lässt von der Kamera, aber das war beeindruckend.
Das sind große Augenblicke. Und so ist ein Film entstanden als eine unerhörte Liebesgeschichte. Ein Film, der erzählt von einer riesen Kluft zwischen den Generationen, dem Altersunterschied, aber auch einer Kluft zwischen den Machtverhältnissen und zugleich ein Film mit einem großen Geheimnis auch. Aber dieser Film im letzten Sommer ist auch das Comeback einer großen französischen Regisseurin. Jetzt im Kino zu sehen, im letzten Sommer von Catherine Briard. Bedanke mich sehr herzlich bei Jörg Taschmann für die wunderbare Übersetzung und natürlich bei Catherine Briard. Merci beaucoup, Madame.
Merci. Alors c'est tellement dommage de pas parler allemand quand on vous voit si vivant, etc. On a envie de comprendre instantanément.
Wenn sie dich so leidenschaftlich sieht, dann findet sie es schade, dass sie kein Deutsch versteht, weil sie würde sehr gerne verstehen, was du da sagst.
Radio 1 vor Vormittags, das Filmmagazin. Ich habe jetzt die große Freude, wieder mal einen Schauspieler hier begrüßen zu dürfen. Und das kann ich von ganz wenigen sagen, die ich wirklich kenne. Man kann fast sagen, so von Jugend an. Denn wir alle haben ihn damals erlebt in einem wirklich großartigen Dokumentarfilm. So fängt das immer an, wenn wir beide miteinander reden. Es geht einfach nicht anders. Neukölln Unlimited, da haben wir deine ganze Familie kennengelernt. Eine Familie bedroht von ständiger Abschiebung. Menschen, eine große Familie aus dem Libanon, die auch wirklich abgeschoben werden, wiederkommen. Inzwischen ist er ein sehr berühmter Schauspieler, sehr erfolgreich. Hat auch in Berlin gespielt, am Maxim-Gorki-Theater, Kammerspiele München, unglaublich viele Filme gemacht und also eine richtige Traumkarriere hingelegt. Also ich finde, so für jeden Integrationsbeauftragten bist du sozusagen der Traum, die Verwirklichung aller Träume. Ich freue mich darüber wirklich immer sehr, wenn ich dich sehe in verschiedenen Filmen, verschiedenen Produktionen, im Fernsehen und im Kino. Jetzt in einem ganz großen Film, 15 Jahre von Chris Kraus, ein wirklich Ausnahmeregisseur. So eine Filme wie der macht, macht kein anderer. Wieder mal ein schöner Grund, Hasan Akkuş bei uns zu begrüßen. Hallo Hasan, schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Vielen Dank für dieses für diese ausführliche Introduction.
Ja, ich dachte, muss man mal einen roten Teppich ausrollen.
Ich meine, wir kennen uns ja auch schon wirklich lange, jetzt mindestens 13 Jahre. Ja,
seit
Neukölln. Da haben wir uns das erste Mal getroffen auf der Berlinale 2010. Und vor kurzem erst getroffen, vor einem, vor kurzem, aber weiß
knappes
nicht, ich meine,
Jahr war das, knappes Jahr. Da hast du jetzt, First Steps moderiert,
genau.
Nicht? Das war der Anlass. Und wenn ich sage, so eine wunderbare Karriere, das muss man einfach auch nochmal betonen, das passiert natürlich auch nicht von selbst, sondern das hat damit zu tun, dass du, glaube ich, schon sehr, sehr früh so einen Traum hattest, dass du getanzt hast, auch ganz wichtig, dass du dich immer künstlerisch ausdrücken wolltest und wusstest, das ist mein Weg. Und wie
bist und durfte.
Du dann auch gegangen, genau.
Und ich durfte mich auch künstlerisch ausdrücken. Also ja, ich habe damals getanzt und dann habe ich irgendwann damit auch mein Geld verdient und war unterwegs in der Weltgeschichte, auch im Zirkus und so. Aber ich wollte eigentlich davon nie leben. Und dann, als ich dann an den Punkt kam, wo ich gesagt habe, gut, jetzt ist vorbei, ich möchte nicht mehr für Geld tanzen, dann dann kam ich irgendwie zu Schauspiel. Und ich habe das große Glück, das Privileg irgendwie, dass ich immer von Kunst leben konnte, durfte oder mir meine Hobbys und so finanzieren konnte. Das ist echt ein Glück irgendwie. Natürlich auch harte Arbeit, aber ich meine, früher, es war erstmal Tanzen, jetzt ist es irgendwie Schauspiel, als nächstes ist es dann wahrscheinlich Filme schreiben oder so. Und ist doch schön. Immer Kunst gemacht.
Natürlich ist
nie
das
nie was
schön.
Anderes.
Finde ich auch.
Aber noch eine Sache, die ich sagen wollte, weil es wird oft gesagt, so also gutes Vorbild finde ich auch, gutes Integrationsbeispiel und so. Das sind aber natürlich auch die Beispiele, die Fußballspieler und die Sänger und die Stars und die Rapper, wo man dann vielleicht sagt, das ist ein super Vorbild, ein Beispiel. Ich wünsche mir, dass die Behörde für die Integrationsbehörde oder das Amt für Integration oder so, dass sie auch mal so Handwerker und Ärzte und so in den Vordergrund rücken, weil das ist viel, viel irgendwie, das wird viel nicht wichtiger, will ich nicht sagen, aber das wird immer so vernachlässigt.
Ja, das ist die Fläche, das ist völlig richtig, was du sagst. Also die Bäcker, die Klempner und so weiter und so fort, die Ärzte, alles richtig, Ärztinnen. Aber auf der anderen Seite würde ich schon dabei bleiben, das hat mir mal Jerry Quarten gesagt, also afrodeutscher Schauspieler, der sagt, ich spiele jetzt einen Arzt. Und das ist total toll, in einer Arztserie, übrigens ohne große Fluchtgeschichte irgendwas. Ja. Er ist einfach ein schwarzer Arzt und dachte, das ist so wichtig für schwarze Kids zu sehen, das gibt's, das ist möglich. Also ich finde das schon, dass so eine Orientierung dann auch ermutigt vielleicht.
Ja, also aber wie wir es ja in der Vergangenheit gesehen haben, so einen Job zu haben, Schauspieler, Fußballer oder was auch immer, das kann ja nicht das Einzige sein. Es muss ja noch die gesunde politische Haltung dahinter stehen und so. Also schauen wir uns die Menschen ganz konkret an und nicht nur irgendwie, wie viel Fans sie haben oder so. Ja.
Obwohl es ja auch schön ist für einen Schauspieler, machen wir uns nicht vor, wenn er geliebt wird und gemocht wird.
Also Schauspieler zu sein ist auch, also davon leben zu können und so. Ich erlebe das immer wieder, ist ein großes Privileg, harte Arbeit und auch großes Glück. Es geht immer beides Hand in Hand, es ist nicht nur eins.
Und ich meine zum Beispiel so eine Figur, wie du die ja schon seit vielen Jahren jetzt spielst, in der, jetzt sage ich es wahrscheinlich wieder falsch, Wasserschutzpolizei WAPO, das ist in Berlin. Mhm. Ihr seid aber eine besondere Einheit, nämlich die Wasserschutzkriminalpolizei. Die gibt es gar nicht.
Die gibt es gar nicht. Eine fiktive Einheit, Sondereinheit sozusagen.
Und das ist zum Beispiel auch eine tolle Figur, weil das hat eine große Selbstverständlichkeit, dass ihr da ermittelt. Da wird auch nicht groß drüber nachgedacht, woher kommen die, wohin gehen die. Da gibt es eine lesbische Figur in dieser Truppe drin. Also die ist so auf eine natürliche, sehr lockere Weise divers.
Ja, also es war natürlich wichtig, auch für die Produktion, den irgendwie zeitgemäß diese Truppe zu erzählen und jetzt nicht nochmal eine Gruppe von PolizistInnen zu erzählen, die jetzt komplett weiß sind oder komplett hetero. Also man hat wirklich versucht, irgendwie einen Spiegel der Gesellschaft irgendwie darzustellen. Mhm. Ja.
WAPO Berlin. So heißt es.
WAPO Berlin.
Genau. Ich habe da schon Post bekommen, weil ich es mal falsch ausgesprochen habe. Wasserpolizei gesagt habe.
Wasserschutzkriminalpolizei.
Genau. Jetzt aber natürlich zur aktuellen Rolle, also zu dem Film, der jetzt gerade angelaufen ist von Chris Kraus. 15 Jahre ist tatsächlich auch die Fortsetzung, wenn man so will. 15 Jahre später, 4 Minuten war vor 15 Jahren ein Riesenerfolg. Hanna Herzsprung ist zum Star geworden. Großes Melodram. Sie ging ins Gefängnis. Unschuldig, kann man ja schon sagen. Das wissen die Leute vielleicht noch. Sitzt 15 Jahre ab, kommt jetzt wieder raus. Hassan, und damit fängt wieder ein großes Drama an. Und zwar ein riesen gefühlsbeladenes Melodram. Erstmal, magst du dieses Genre? Weil das ist wirklich etwas, was Chris Kraus wie kaum ein anderer kann in Deutschland.
Auf jeden Fall. Also es gibt einfach, also vor allem bei Chris Kraus gibt es einfach so viel zu spielen. Also es ist ja nicht nur Melodrama, sondern jede Figur hat einen fetten Rucksack mit Biografie dabei und mit irgendwie Talenten oder auch Problemen. Und das ist für so einen Schauspieler wie mich oder auch für jeden Schauspieler, Schauspielerin da draußen ein großes Geschenk, sowas spielen zu dürfen. Also auch meine Figur ist ja super ambivalent und hat so viel Potenzial und versucht es natürlich auch irgendwie weiterzugeben und zu unterstützen, aber das Leben ist nicht einfach. Melodrama kaum gesehen hier in Deutschland und einfach etwas, was man vermisst, auch so ein bisschen größere Gefühle. Ne?
Vielleicht können wir auch noch beschreiben, in welchem Verhältnis Omar, so heißt deine Figur, zur Figur von Hanna Herzsprung steht, also dieser Jenny von Löwen. Also die haben ja dann irgendwann mal eine wichtige Beziehung.
Ja, genau, also sie lernen sich kennen bei seinem Mentor oder bei seinem Unterstützer, Supporter, Mangold, der ein Jugendfreund oder ein Bekannter aus der Jugend von Jenny von Löwen, also der Figur von Hanna Herzsprung, ist. Und dieser Mangold hat die Idee, dass diese beiden zusammen an einem Talentwettbewerb für Menschen mit Behinderung sozusagen teilnehmen. Und nämlich Omar, meine Figur, dem fehlt durch den Krieg in Syrien und durch die IS, die haben ihn nämlich bestraft dafür, dass er mit seinem Klavier auf der Straße demonstriert hat, indem er gespielt hat und gesungen hat, dem fehlt ein Arm, der rechte Arm. Und er singt jetzt und braucht eine Begleitung. Und sie lernen sich kennen und irgendwann werden sie auch ein Paar. Mhm. So kann man das sagen. Und sie spielen und singen dann auch zusammen.
Ja, genau. Also Klaviermusik spielt ja schon im ersten Teil eine Riesenrolle, weil Hanna Herzsprung eben ja eine Figur spielt, die absolut begnadete Pianistin ist. Ja. Das bist du eben auch oder warst du eben lange Zeit. Das ist ja die Geschichte, dass das eben diese tragische Form von Bestrafung ist. Aber die beiden verbindet tatsächlich die Liebe zur Musik, aber ich glaube, es ist auch noch mehr. Es gibt irgendwie vielleicht so eine Gemeinschaft der ja zu kurz gekommenen oder vom Schicksal hart geschlagenen. Vielleicht
ja,
so.
Also natürlich auch das Trauma und diese Ungerechtigkeit der Welt, die sie miteinander vielleicht verbindet. Ich glaube, Chris Kraus würde hier vielleicht was anderes sagen oder es präziser sagen, aber sie beide sind ja, also erstmal dieser Talentwettbewerb, da geht es ja um Menschen mit Behinderung und dieser Mangold sagt halt zu der Figur Jenny von Löwen, naja, dass sie auch eine seelische Behinderung hat, also dass sie eine sozusagen eingeschränkt ist durch ihre mentale oder psychische Verfassung und ja, und das verbindet die beiden auch. Also dieses Omar ist das Licht und Jenny von Löwen ist so ein bisschen die Dunkelheit und Omar versucht sie auf die gute Seite des Lebens zu bringen, zu sagen, ey, komm, es ist alles gut. Du musst einfach die Vergangenheit hinter dir lassen und du musst nach vorne schauen und weitermachen und weitermachen. Und alles ist gut. Du kannst das Beste aus deinem Leben machen und so. Und sie zweifelt da so ein bisschen dran und hat Probleme damit, mit der Realität klarzukommen, dass sie unschuldig ins Gefängnis gekommen ist und der Schuldige draußen ein Weltstar geworden ist.
Genau, darüber reden wir auch gleich weiter, aber ein sehr schönes Bild finde ich, Omar, das Licht, Jenny, vielleicht der Schatten, die Dunkelheit, das ist die Balance auch dieses Liebespaares in dem Film 15 Jahre, über den wir auch gleich weiterreden. 15 Jahre ist der neue Film von Chris Kraus mit wirklich hervorragenden Schauspielern und Schauspielerinnen. Wir haben ja auch schon genannt Hannah Herzsprung. Wir wollen nicht vergessen Christian Friedel, das ist eben dieser Mangold, dieser Manager, der diesen merkwürdigen, muss man schon sagen, Wettbewerb da auch zusammenhält und unbedingt hofft, dass da auch ein großer Erfolg dann rauskommt für seine Leute. Und natürlich nicht zu vergessen Albrecht Schuch, das ist ja das Gesicht dieser Show, Jurymitglied auch und trägt in gewissem Sinne auch diesen ganzen Wettbewerb mit und ist natürlich auch ein Schatten aus der Vergangenheit. Das ist ganz wichtig in diesem Film, weil Hannah Herzsprung sich ja an ihm abarbeitet.
Genau, ja.
Unglaublich viele tiefe, auch in der Vergangenheit zurückliegende Konflikte, die da ausgetragen werden. Und im gewissen Sinne ist Omar, also deine Figur, Hassan, dann vielleicht wirklich die freieste, merkwürdigerweise. Obwohl sie so ein schweres Schicksal hat, Flüchtling aus Syrien, hatte ich immer das Gefühl, sie steht, diese Figur, für eine gewisse Offenheit, Freiheit und auch vielleicht für einen Blick nach vorn, was die anderen kaum noch können. Woran liegt?
Er hat mit seiner Vergangenheit abgeschlossen. Er blickt nach vorne, er hat sich davon befreit, emanzipiert von dem Trauma. Und das ist ja auch eine Szene in diesem Film, wo sie dann im Auto darüber streiten, dass sie dieser Vergangenheit, also die Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit, Vergebung, das wird ja auch am Anfang des Films, steht das da, glaube ich, ich hoffe, ich zitiere das richtig, Vergebung ist die Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufzugeben.
Super Satz von dem übrigens, ja.
Ja, und das ist, das steht halt, das ist nämlich ihr Kampf auch. Mhm. Ja, sie muss vergeben und was bedeutet vergeben? Dass sie kann, also wird nie eine bessere Vergangenheit für sie jetzt in der Gegenwart und Zukunft geben. Und für ihn ist das so, er hat sich damit abgefunden und blickt nach vorne und geht mit dem um, was er hat und nicht mit dem, was er nicht hat. Genau, und er zwingt auch nichts und er kämpft für sie und für das Gute und also er hat immer die Hoffnung, dass es doch noch was ein positives Ende nimmt.
Das ist wirklich eine sehr schöne Figur, finde ich, die dir ganz viele Möglichkeiten gibt. Hast du auch gesagt, man spielt selten so viele unterschiedliche Facetten einer Figur, bis hin zur Musikalität, die du vielleicht auch hast, weiß ich gar nicht, ob du auch so gut musikalisch im wirklichen Leben bist?
Naja, also ich war ja früher mal
Tänzer immerhin.
Genau.
Ja. Aber ist ja noch was anderes als Musiker.
Ja, genau. Und ich habe halt schon früh auch im Chor gesungen. Mhm. Und meine, natürlich kam dann der Stimmbruch und so und die Pubertät. Und dann hat sich das alles verändert, weil ich dann nicht mehr die hohe Lage so gut treffen konnte. Und dann hatte aber meine Gesangsdozentin an der Falkenberg gesagt, du, ich glaube daran, dass du singen kannst und du wirst auch irgendwann mal werden wir den Leuten da draußen beweisen, dass du sogar eine Oper singen kannst. Mhm. Ja. Und meine Coaches jetzt für den Film, die ich hatte, für Musik, die haben das ähnlich gesehen. Die haben gesagt, da ist ein Potenzial. Wenn wir mehr Zeit hätten, könnten wir unfassbar viel rausholen. Mhm. Ich habe auch live gesungen, auch am Set und auch im Film singe ich auch und spiele auch Klavier. Und das ist wirklich ist ein Geschenk, wie ich immer wieder sage, es ist eine Chance, sowas spielen zu dürfen. Ja. Also ja, und Musik spielte für mein Leben immer eine Rolle.
Hier ist es eine tragende Rolle auch, aber das ist ganz typisch für Chris Kraus und natürlich auch für diesen Film 15 Jahre. Ich habe vor kurzem mal gesprochen mit Stefanie Reinsberger, die ja eine wichtige Nebenrolle spielt, zusammen mit ihrer Landsfrau aus Österreich, nämlich der wunderbaren Adele Neuhauser. Das sind ja auch wirklich durchgeknallte, schöne, verrückte Figuren. Und sie sagt, Chris Kraus hat eine ganz besondere Art, mit Schauspielern zu arbeiten. Also sie hat sowas ganz selten erlebt, sie fühlte sich aufgehoben und warmherzig betrachtet. Wie hast du es erlebt? Also wenn man so eine Effekte erzielen will, muss man vielleicht auch besonders arbeiten.
Ja, es ist, bei Chris Kraus kann man wirklich sagen, er nimmt sich die Zeit. Natürlich hat man jetzt heutzutage beim Drehen nicht mehr so viel Zeit, deswegen probt man auch. Man probt bestenfalls immer, wenn man kann. Wir haben für jede kleinste Figur und für jede kleinste Szene haben wir geprobt. Und zwar uns ganz wichtig, dass wir alle auf demselben Level sind, was die Haltung der Figur angeht oder der Figuren. Er kann unfassbar präzise beschreiben. Er weiß unfassbar genau, was er möchte. Und das hilft einem Schauspieler. Weil wenn man selber nicht mehr weiter weiß, man bereitet sich vor und dann kommt man ans Set und dann hat man das Gefühl, irgendwas funktioniert nicht und stimmt nicht, dann ist es schon gut, jemanden zu haben, der nicht nur einen Plan hat für den Film, sondern auch genau weiß, was er will und was er sehen will. Und Chris Kraus arbeitet ja sehr lange an Projekten, also 3 bis 5 Jahre an so einem Projekt, bis er das dreht. Und bei diesem Projekt, da wusste er ganz genau, was er möchte. Und das war wirklich, auch wie er einen gesehen hat als Schauspieler, das war wirklich toll.
Und für dich denke ich mir doch mal ein ganz besonderer Schritt. Also du hast wahnsinnig viel schon gemacht. Deine Filmografie umfasst sehr, sehr viele Filme, auch hervorragende Tatorte, wichtige Produktionen. Aber jetzt so ein gewaltiger, das ist es ja, Kinofilm. Und der wirklich, der hält nicht zurück, Chris Kraus, da geht's ums Ganze. Richtig heftig. Ist dann, denke ich mir, auch in deinem Lebensweg jetzt nochmal ein ganz neuer Schritt?
Es ist für mich in der Tat auch, wir haben ja über das Genre vorhin gesprochen, oder so, nicht Genre, aber den Stil, so ein Melodrama. Also es ist für mich in der Tat natürlich ein großer Schritt, weil wenn man schaut, was für Filme ich gemacht habe, also Kinofilme oder auch Fernsehfilme oder Serien oder so, dann ist das doch schon etwas, was, es hat viel mit meiner Herkunft zu tun oder mit dem, wo ich aufgewachsen bin. Und das verstehe ich auch so ein bisschen, aber dann wird man manchmal so betrachtet, manchmal, nicht immer, ich will jetzt niemandem was vorwerfen, aber man wird dann so betrachtet als Experte des Alltags. Also ich meine, dann vergisst man manchmal so, dass das ein Schauspieler ist, den man da so beobachten darf dabei. Und bei diesem Film, es ist einfach ein richtiger Kinofilm. Und man sieht da wirklich eine Figur. Und das funktioniert ja auch nur, weil der Film so geschrieben ist und so gemacht ist, wie er ist. Und deswegen, glaube ich, ist das der nächste Meilenstein. Ich bin immer dankbar und froh über Figuren, die Platz haben. Und diese Figuren, also sowohl Maruf in 4 Blocks als auch Omar in 15 Jahre, die haben vor allem eins, die haben vor allem eine Ambivalenz und einen großen Platz für mich als Schauspieler, um mich zu zeigen. Und diese Chancen, muss man ehrlich sagen, ich kann es nur aus meiner Perspektive erzählen, für Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund, diese Chance kommt nicht oft vor. Außer man produziert selber vielleicht Filme oder so. Aber so viel Platz als Schauspieler zu haben, das ist schon wunderbar.
Und du hast die Chance genutzt und sehr liebevoll diese Figur gespielt, die uns ja auch sehr schnell ans Herz wächst. Ich würde sogar fast sagen, weil sie zu den wenigen Figuren im Film gehören, die irgendwie halt doch einen Platz im Leben gefunden haben. Das ist ja eben das Merkwürdige. Mit all diesem Hintergrund spürt man, dass diese Figur bei sich selbst ist. In einem großen, melodramatischen Film von Chris Kraus, 15 Jahre jetzt im Kino zu sehen. Bedanke mich sehr herzlich und freue mich natürlich auf die nächsten Begegnungen. Danke, Hasan Akkuş war bei uns.
Vielen Dank. Kommt ins Kino.
Radio 1.